So, als allererstes brauche ich jetzt Ralf und Mareike. Die werden uns die Bibellesung, die ich mir für heute überlegt habe, ein bisschen anschaulich darstellen. Das haben die 10 Minuten vorher erfahren. Also seid barmherzig, wenn sie jetzt nicht so ganz viel schauspielerisches Talent an den Tag legen, obwohl ich mir sicher bin, ihr werdet das sehr gut meistern. Du kannst deine Cajon holen und als eine Art Thron verwenden, Ralf. Ich habe gedacht, das passt ganz gut. Es ist das Gleichnis von der bittenden Witwe. Du kannst dich hier vorne in die Mitte setzen. Gerne auch erhöht, wenn du möchtest. Das passt ganz gut zu der Rolle. Nein, nein. Also, das steht in Lukas Evangelium Kapitel 18. Durch folgendes Gleichnis machte Jesus ihnen deutlich, also den Jüngern und allen, die da standen und ihm zugehört haben, dass sie immer beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Er sagte, in einer Stadt lebte ein Richter, der achtete weder Gott noch die Menschen. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und ihn aufforderte, verhilf mir zu meinem Recht.
Verhilf mir zu meinem Recht.
Genau, denn jemand hatte ihr Unrecht getan und sie hat sich gedacht, der Einzige, der mir helfen kann, ist der Richter. Aber der Richter wollte nicht.
Hinfort!
Und die Witwe ging wieder nach Hause. Du gehst einfach mal den Gang ein bisschen nach hinten. Die Witwe hat überlegt, nee, das ist mein Recht. Dieser andere Mann hat mir Unrecht getan. Der Einzige, der mir helfen kann, ist der Richter. Ich muss noch mal hingehen. Und die Witwe kam wieder und bat ihn wieder, bitte verhilf mir zu meinem Recht.
Bitte verhilf mir zu meinem Recht.
Und der Richter wollte nicht.
Hinfort!
Die Witwe ging wieder nach Hause. Aber sie spürte einfach ganz deutlich, dass es ihr Recht war und dass ihr Unrecht getan wurde. Und sie kam wieder zu dem Richter. Der Richter wollte wirklich lange Zeit nicht, das hat sich ganz oft wiederholt. Doch schließlich sagte er sich, ich mache mir zwar nichts aus Gott und was die Menschen denken, ist mir eigentlich auch egal, doch diese aufdringliche Witwe wird mir echt lästig. Ich muss ihr zum Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Bitte mit eigenen Worten jetzt. So kann es auch gewesen sein, wer weiß. Ja, und er verhalf der Witwe zu ihrem Recht. Ihr dürft beide wieder Platz nehmen. Und dann hat Jesus gesagt, habt ihr gehört, was dieser Richter sagt, dem es ja gar nicht um Gerechtigkeit ging? Er hat gesagt, okay, der wollte seine Ruhe haben. Ja, der hat das nicht gemacht, weil er dachte, ja, die Witwe hat wirklich recht, ich muss da was unternehmen in der Sache. Sondern der hat das gemacht, weil er seinen Frieden haben wollte. Und dann sagt Jesus, sollte Gott, der nämlich ein Gott der Gerechtigkeit ist, dem es wirklich um Gerechtigkeit geht, sollte der nicht erst recht seinen Auserwählten, seinen Kindern, denen, die ihn lieben, zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Was für ein Zuspruch. Das möchte doch jeder von uns hören, oder? Ein Gott, denn über den spricht ja Jesus hier, ein Gott, der sich an unsere Seite stellt, der ein gerechter Richter ist, der sich für unser Recht einsetzt, der uns verteidigt. Aber hier ist das Gleichnis leider noch nicht zu Ende. Denn Jesus sagt noch einen Satz und um den soll es heute gehen. Aber wird der Menschensohn, womit Jesus Christus selbst gemeint ist, aber wird der Menschensohn wohl solch einen Glauben auf der Erde finden, wenn er wiederkommt? Wird Gott diesen unerschütterlichen, festen, unbeirrbaren, geduldigen, ausdauernden Glauben bei dir finden? Wird er ihn bei mir finden? Mich hat diese Frage beschäftigt und sie beschäftigt mich immer wieder. Denn mir geht's manchmal so, dass ich merke, ich gebe viel zu schnell auf, was das Beten angeht. Wenn wir Glaubenserlebnisse anderer hören, wenn da irgendein großes Wunder passiert ist, Ich habe ein Buch gelesen, der hat unheimlich viel mit Gott erlebt, viele Wunder und hat so viel gebetet, dass ich dachte, Mensch, es wäre schon toll, ich hätte auch so einen Glauben, so einen starken Glauben, der Berge versetzen kann. Sind wir auch so beharrlich im Gebet wie die Witwe? Ich habe in meinem Urlaub, und es war dieses Jahr ein langer Urlaub, 28 Tage, jeden Tag für 7 Anliegen gebetet. Ich habe mich von dem Buch inspirieren lassen und gedacht, okay, ich wage das jetzt mal. Im Urlaub hat man viel Zeit und es hat auch geklappt. Ich habe jeden Tag für diese 7 Anliegen gebetet. Aber seit ich zu Hause bin, fällt mir immer mal wieder ein Anliegen ein und dann bete ich dafür. Aber so konsequent wirklich alles vor Gott zu bringen, das hat nicht geklappt. Und ich habe mir gedacht, ja, kannst du nur 28 Tage aushalten und auch nur, wenn du Urlaub hast? Bin ich mir eigentlich immer so sicher wie die Witwe, was mein eigenes Recht ist? Und vertrete ich das auch regelmäßig ausdauernd gegenüber einer höheren Instanz, nämlich gegenüber Gott? Glaube ich wirklich, dass Gott groß genug ist, sich für mein Recht einzusetzen? Ich denke zu sagen, ich glaube daran, dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat. Ich glaube an einen Schöpfergott. Und auch zu sagen, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube daran, dass das ein besonderer Mensch war, vielleicht auch eben Gottes Sohn. Ich glaube daran, dass es den Heiligen Geist gibt, dass er die Kraft ist, mit der Gott uns erfüllt. Das ist vielleicht gar nicht so schwer. Ich denke, es wird viel schwieriger, wenn es um Dinge geht, die unseren Verstand übersteigen. Nämlich daran zu glauben, dass Gott wirklich Wunder tut und tun kann, nämlich Kranke zu heilen oder Tote auferstehen zu lassen oder manchmal eben auch nur in Anführungsstrichen sich auf meine Seite zu stellen, mich zu verteidigen. Ich habe viel geforscht bei mir selbst, warum das so ist, dass ich manchmal diesen Glauben an so einen großen Gott nicht habe. Und ich bin da auf etwas gestoßen, wovon ich glaube, dass das viele von uns betrifft. Denn ich denke, das, was uns davon abhält, an einen wunderwirkenden Gott zu glauben, an einen Gott, der groß genug ist, das ist, wenn wir von Gott enttäuscht werden. Wenn wir nämlich genauso eindringlich und ausdauernd für etwas gebetet haben und es ist nicht eingetroffen. Gott hat nicht schnell geholfen und dir zu deinem Recht verholfen. Wenn am Ende nicht das passiert, worum du gebetet hast, dann schleicht sich nämlich ganz schnell ein unmerklicher Schmerz, eine Bitterkeit, eine Enttäuschung in unser Herz ein und macht Raum, ist wie so Unkraut, was wuchert, für den Verstand. Man fängt an, alles zu erklären, zu argumentieren. Und wenn unser Verstand erstmal mehr und mehr Raum bekommt in unserem Herzen und in unserem Denken, dann wird der Glaube an einen wunderwirkenden Gott, also der Dinge tut, die unseren Verstand übersteigen, immer kleiner. Wenn Gott uns enttäuscht, das heißt, wenn er unsere Gebete nicht beantwortet, und ich meine jetzt auch nicht solche Gebete, wo die Antwort anders kommt als erwartet oder später kommt als erwartet, sondern ich meine wirklich Gebete, wo Gott genau das Gegenteil tut von dem, worum wir ihn gebeten haben. Wo wir eigentlich ehrlich sagen könnten, Gott, ich bin total enttäuscht von dir. Dann ist es, als ob wir an einer Weggabelung stehen. Dann ist genau der Augenblick, wo wir uns entscheiden müssen. Dann können wir entweder uns entscheiden, aufgrund der Enttäuschung, den einen Weg zu gehen, wo wir nicht mehr so viel Vertrauen wagen, wo wir ein bisschen auf Sicherheit gehen, nicht mehr ganz so naiv an Gott glauben, wie es vielleicht die Kinder tun. Dann wollen wir uns vor weiteren Enttäuschungen und Verletzungen von höchster Stelle schützen. Oder wir können sagen, wir können den anderen Weg nehmen und sagen, es tut mir weh, Gott, dass du so handelst in meinem Leben, dass du mir das jetzt nicht gibst, worum ich gebeten habe. Und ich verstehe auch nicht, warum du mir das nicht gibst, warum du dieses Gebet nicht erhörst. Aber ich vertraue trotzdem darauf, dass du mich siehst, dass du weißt, was du tust und dass du trotz dieser Enttäuschung genauso groß bist, wie die Bibel dich beschreibt, dass du trotzdem diese Dinge tun kannst, an die ich geglaubt habe. Der eine Weg führt dazu, dem Verstand mehr Raum zu geben und der andere Weg führt dazu, Gott mehr Raum zu geben. Und das heißt nicht, dass auf dem Weg des Verstandes Gott keine Rolle mehr spielt. Man kann prima Christ sein, ohne dass andere merken, dass man eigentlich gar nicht daran glaubt, dass Gott Wunder tun könnte. Gott existiert, aber seine Macht ist begrenzt. Und es heißt auch nicht, dass der andere Weg, der Weg des Gottvertrauens, ohne Verstand gegangen wird. Gott hat uns ja den Verstand gegeben, um wunderbare Sachen zu vollbringen, aber der Verstand auf dem Weg des Gottvertrauens wird dem Gottvertrauen untergeordnet. Oft denken wir ja, wenn Gott uns enttäuscht oder auch wenn ein Mensch uns enttäuscht, dass das dann ein Zeichen dafür ist, dass Gott bzw. dieser Mensch uns nicht liebt. Also wir empfinden das als eine persönliche Absage an uns, Ablehnung. Wir verbinden ein Nein auf unsere Gebete und Bitten oft als einen Liebesentzug. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Manchmal ist das der Fall, aber nur deshalb, weil wir in ungesunden, kindlichen, unreifen Beziehungen leben, wo Liebe sowas Erpresserisches hat und wo man dann tatsächlich dem anderen etwas nicht gibt, um zu zeigen, wenn du mich lieben willst, dann musst du erst das und das tun. Also das ist eine ungesunde, eine unreife Beziehung, aber so soll das nicht zwischen Gott und den Menschen sein. In einer reifen Beziehung hat das Enttäuschen, also das Verweigern einer Sache, nichts mit Liebe oder, also lieben oder nicht geliebt werden zu tun, sondern eher mit Lüge und Wahrheit, was das Wort Enttäuschung ja auch in sich birgt. Enttäuschung. Man sieht auf einmal die nackte Wahrheit und das tut manchmal weh. Das ist ein Schmerz, der da erstmal stattfindet. Ich möchte euch das an dem Beispiel meiner Mutterrolle erklären. Und hier sitzen ja auch einige Väter und Mütter. Und Kinder sind wir ja auch alle, unsere Eltern. Mir als Mutter fällt das schwer, meine Kinder zu enttäuschen. Es fällt mir schwer, ihnen etwas vorzuenthalten, ihnen etwas zu verweigern. Warum ist das so? Natürlich, weil ich denke, ich könnte ihre Liebe verlieren, wenn ich ihnen nicht das gebe, worum sie mich bitten. Irgendwann, je früher, desto besser, begreift man als Vater oder als Mutter, dass das natürlich überhaupt nicht stimmt. Also man verliert nicht die Liebe, nur weil man bestimmte Dinge den Kindern nicht gibt oder Grenzen setzt. Eigentlich ist genau das Gegenteil richtig. Wenn ich meine Kinder wirklich liebe, kann und darf ich ihnen gar nicht alles geben, worum sie bitten. Das heißt, wenn ich sie enttäusche, dann sage ich ihnen, zeige ich ihnen die Wahrheit. Ich sage, das, worum du bittest, ist nicht gut für dich. Zumindest nicht jetzt oder nicht in dem Ausmaß. Oder nicht, ja, allgemein ist es nicht gut für dich. Es ist dieses viel gepredigte Grenzen setzen und konsequent sein in der Erziehung. Und jeder Vater, jede Mutter weiß, das ist gar nicht so leicht. Das ist wirklich ein Prozess, ein Weg, den man gehen muss. Und irgendwann hat man das kapiert, dass es eigentlich gut ist, auch die eigenen Kinder hin und wieder zu enttäuschen mit dem Wissen, dass genau das unsere Liebe zu ihnen ausdrückt und dass sie uns trotz der Enttäuschungen lieben und vertrauen dürfen. Wenn das nämlich so ist, dass ich meinen Kindern ein Nein sagen kann und sie spüren letzten Endes, dass ich das aus Liebe tue, dann werden sie mich noch mehr lieben, auch wenn sie in dem Augenblick den Schmerz der Enttäuschung erstmal verkraften müssen. Und das, was wir in der Beziehung zu unseren Kindern lernen müssen, müssen wir auch in der Beziehung zu Gott lernen. Wenn Gott uns enttäuscht, das heißt, wenn er uns nicht das gibt, worum wir bitten, dann heißt das nicht, dass er uns nicht liebt, sondern es heißt, dass er uns die Wahrheit offenbart. Und das ist manchmal schmerzhaft. Er setzt uns Grenzen, die wir in dem Augenblick vielleicht noch nicht verstehen, aber die uns in jedem Falle gut tun. Und da ist unser Vertrauen gefordert. Denn manchmal, wenn wir enttäuscht werden, merken wir, dass das, worum wir gebeten haben, eigentlich ein Wunschdenken war, also ein selbstsüchtiger Wunsch. Und das ist wirklich auch schwer, das rauszufinden. Und die Krux des Lebens ist, dass Gott uns niemals, wenn wir zum ersten Mal die Bitte formulieren, direkt zeigen wird, na, das ist jetzt aber ein egoistischer Wunsch. Oder da hast du dir jetzt aber was überlegt. Nein, Gott lässt uns wie die Witwe kommen und gehen. Es ist ein Prozess. Gott nimmt uns nicht den Weg ab, den wir gehen müssen, um zu reifen. Gott möchte nicht alles bequem für uns machen und uns immer gleich sagen, dafür darfst du bitten, aber dafür nicht. Das ist das Wunder, was ich erfüllen werde. Das ist das Wunder, was ich dir nicht geben werde. Was ist das für eine Beziehung, wenn Gott so an uns handeln würde? Wir hätten das gerne so, weil es dann schön einfach wäre, bequem. Dann würden wir nämlich dem Schmerz der Enttäuschung entgehen. Aber Gott traut uns das zu. Der traut uns zu, dass wir den Schmerz der Enttäuschung aushalten. Wir kommen immer wieder und bitten und bitten und irgendwann begreifen wir, nein, Gott wird mir das nicht geben. Und das tut weh. Aber Gott sagt, ich traue dir das zu, dass du diese Enttäuschung aushältst und dass du trotzdem an mir dran bleibst, dass du trotzdem glaubst, dass ich dich liebe und dass ich viele andere schöne Dinge für dich bereithalte, aber diese eine Sache kann ich dir nicht erfüllen. Und Gott weiß warum. Aber diese Beziehung, das im Gespräch bleiben mit Gott, das nimmt er uns nicht ab. Wir müssen diesen Weg gehen, auch wenn am Ende die Enttäuschung steht. Ich möchte euch zum Schluss noch drei Beispiele aus der Bibel nennen von Menschen, sogar Jesus selbst, die trotz Enttäuschung, trotz dass Gott eben Gebete anders oder nicht beantwortet hat, Gott treu geblieben sind und weiterhin an seine Allmacht geglaubt haben. Das erste Beispiel ist David, König David, der Ehebruch mit Bathseba begangen hat und er bekommt ein gemeinsames Kind mit Bathseba und er bittet nun Gott, als ihr gemeinsamer Sohn todkrank wird, dass Gott ihn verschont und leben lässt. David bittet und bettelt genau wie die Witwe. Er fastet sogar. Also der hat es wirklich ernst gemeint. Der wollte, dass der Sohn leben bleibt. Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Manch einer mag sagen, na, der ist ganz schön dreist, erst Ehebruch beginnen und dann will er noch belohnt werden. Aber wer schon mal ein eigenes Kind in Arm gehalten hat, das kurz davor ist zu sterben, der versteht vielleicht auch, dass man in dem Augenblick nicht mehr darüber nachdenkt, wie das Kind entstanden ist, sondern es ist einfach das eigene Kind und man möchte, dass es lebt. Und David weiß, dass Gott der Einzige ist, der dieses Kind retten kann. Das zeigt eigentlich auch, wie groß Davids Vertrauen in Gott ist. Trotz seiner Schuld wagt er es, Gott zu bitten, dieses Kind am Leben zu erhalten. Aber Gott erhört ihn nicht. Und eine normale menschliche Reaktion wäre dann vielleicht, ja, also so die Schuldgefühle ganz groß machen und sich im Selbstmitleid wälzen. Ich habe alles verbockt. Gott liebt mich nicht mehr. Jetzt ist es wirklich aus und vorbei. Ich sollte auch meine Krone an den Haken hängen und eigentlich kann ich kein König mehr sein. Oder aber man gibt Trotz und Wut Raum und ist noch so ein bisschen eigentlich, narzisstisch, dass man sagt, ich habe zwar was falsch gemacht, aber eigentlich hättest du, Gott, mich vor der Versuchung bewahren können und dass du mir jetzt noch den Sohn nimmst, das ist echt gemein. Auch solche Reaktionen gibt es bei Menschen, die selbst in so einer Situation noch von Gott fordern, dass er etwas für sie tut. Ich lese euch vor, wie es wirklich lief. Also Gott beantwortet das Gebet nicht. Am 7. Tag starb das Kind. Und die Männer Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot ist, denn sie dachten, siehe, als das Kind noch am Leben war, redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf uns. Wie können wir jetzt zu ihm sagen, dein Kind ist tot? Er könnte wirklich ein Unheil anrichten. Als aber David sah, dass seine Männer leise redeten, merkte er, dass das Kind tot ist. Und er sprach zu seinen Männern, ist das Kind tot? Sie sprachen, ja. Da stand David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. David akzeptiert das Nein Gottes und es hat keinen Einfluss auf sein Vertrauen zu Gott. Solchen Glauben will Jesus finden, wenn er wiederkommt. Das zweite Beispiel ist Hiob. Gott hat zugelassen, dass Hiob nicht nur seinen Besitz verloren hat, sondern auch, dass seine Kinder sterben und dass er selbst krank wurde. Ich bin mir sicher, so gottesfürchtig, wie Hiob beschrieben wird in der Bibel, dass er nach dem Eintreffen der ersten sogenannten Hiobsbotschaft gebetet hat, Gott verschone mich vor weiterem Unheil. Aber Gott ließ immer mehr zu. Es kam eine schlimme Nachricht nach der anderen. Und was sagt Gott am Ende? Seine Frau sagt, kehr Gott dem Rücken zu. Aber Hiob sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, ich lobe und preise dich. Egal, ob du mich segnest oder ob du etwas Schwieriges auf meinen Lebensweg legst, ich werde dir treu sein, ich werde dir vertrauen. Das ist der Glaube, den der Menschensohn finden will, wenn er wiederkommt. Und auch Jesus hat ein Gebet gebetet, das Gott nicht erhört hat. Im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung, war Jesus am Ende mit seinen Kräften, verzweifelt, voller Angst vor dem, was bald passieren würde. Und er hat gesagt, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, diesen Kelch des Leides. Mit anderen Worten, ich möchte nicht in dieses Todestal gehen. Ich habe Angst vor dem Leiden, was da auf mich wartet. Er sagt dann auch, aber dein Wille geschehe. Und trotzdem formuliert er die Bitte, was er Gott bittet. Lass den Kelch an mir vorübergehen. Lass es nicht zu, dass ich in den Tod gehen muss, dass ich gekreuzigt werde. Und diese Enttäuschung, dass Gott nicht tut, worum er bittet, findet seinen Höhepunkt in den Worten Jesu am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hörst du nicht? Warum muss ich jetzt diese Schmerzen leiden? Gott enttäuscht Jesus an dieser Stelle, weil es sein Plan ist, sein Heilsplan. Vielleicht hat Jesus in dem Augenblick es nicht mehr verstanden, aus rein menschlicher Sicht. Wenn man Schmerzen leidet, setzt nämlich auch der Verstand aus. Aber es war Gottes Plan, dass durch Jesu Tod Milliarden von Menschen gerettet werden können. Und Milliarden von Menschen sind dankbar, dass Jesus in diesem schwersten Augenblick seines Lebens, als er die größte Enttäuschung vielleicht auch erlebt hat, nicht nachgegeben hat. Er hätte ja auch seine ganze Botschaft, seine ganze Identität in Frage stellen können. Aber er hat es nicht getan. Mein Geist befehle ich in deine Hände. Solchen Glauben will Jesus auch bei uns finden, wenn er wiederkommt. Wir haben wie immer bei Celebrate die Möglichkeit, für uns beten zu lassen. Nachher. Und ich möchte euch Mut machen, bittet Gott um diesen unerschütterlichen Glauben, um eine feste Vertrauensbeziehung zu ihm. Wir können unseren Teil dazu beitragen, aber Gott möchte auch ganz gerne seinen Teil dazu beitragen. Betet für ein Anliegen regelmäßig, gib nicht auf. Und wenn Gott Nein sagt oder dir etwas verweigert, vertrau ihm weiter. Erst wenn du in diesem Vertrauen drin bleibst, wird deine Beziehung zu Gott so stark und fest werden, dass du Wunder sehen wirst in deinem Leben und im Leben derer, die du liebst. Amen.